Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Make It Nice MGF. Heute mit dem vielleicht komplexesten Thema, das wir bisher behandelt haben. Wir haben einen Mann zu Gast, der mehr als 10 Jahre oder fast 10 Jahre Mitglied der rechten Szene in Bayern in Deutschland war, mit 25 Jahren dann aber den schwierigen Ausstieg beschloss und seitdem kein alltägliches Leben mehr führen kann. Darüber, aber auch über seinen Weg hinein in die rechtsextreme NPD und über die Gefahren, die für unsere heutige Demokratie bestehen, wollen wir reden mit Felix Benneckenstein. Schön, dass du da bist, Felix.
Servus, hallo.
Felix, bevor wir überhaupt darüber reden, wie du den Weg hinausgefunden hast, würde ich eigentlich ganz gern mit der entgegengesetzten Seite beginnen. Und zwar, wie ein junger Mensch hineinfindet in die rechte Szene. Nimm uns mal mit, du bist aufgewachsen in den 1990er Jahren in der Kleinstadt Dorfen bei Erding. Was bewegt dann jungen Menschen, sich Nazis anzuschließen?
Also leider dann doch mehr Sachen, als man denkt. Da muss ich auch immer aufpassen, wo fange ich jetzt überhaupt an zu erzählen. Also man könnte da sicherlich irgendwo in der Grundschule anfangen mit ersten Erlebnissen, auf die man irgendwie irgendwas aufbaut. Aber machen wir es mal einfach näher an der Praxis. Das erste Problem tatsächlich ist, dass es überall ein rechtsextremes Angebot gibt. Und das heißt, das ist eigentlich das Hauptproblem, weil mit 15 wurde ich irgendwann zu einem Neonazi, obwohl ich in einem linksliberalen Elternhaus aufgewachsen bin, muss man auch dazu sagen. Mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom und also es waren viele, viele Dinge in meinem Leben, die eigentlich uns darauf vorbereitet hatten. Und das heißt, in erster Linie ist das Problem überhaupt dieses permanente Angebot und dass man darauf nicht wirklich vorbereitet ist. Das ist ein Kritikpunkt, den ich an die Gesellschaft rausgebe, aber ohne mich selbst dann aus der Verantwortung zu nehmen. Natürlich musste ich mich selbst dafür entscheiden. Natürlich musste ich den Rassismus annehmen. Natürlich musste ich mich mit dem Hitler-System positiv auseinandersetzen und so weiter. Aber das ist erstmal das Hauptproblem, dass ein Jugendlicher dann in einer bestimmten Phase überhaupt auf diesen Trichter kommen kann, die Sachen zu glauben. Und da ist man nämlich recht schnell dann doch dabei. Ich bin ja auch recht froh, dass wir hier in Furt die Veranstaltung gemacht haben, weil es ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, wo dann ein Jugendlicher auch keine Ausreden mehr hat, ist, wenn man mit Jugendlichen auch über die extremistischen Ideologien und Argumentationsmuster auch spricht.
Herr Müller, jetzt hat der Felix gerade gesagt, dass das Angebot einfach da war. Jetzt sind Sie selber Vater von 2 Kindern. Wie geht es Ihnen mit der Vorstellung, dass Ihre Kinder, aber auch unsere Schülerinnen und Schüler jederzeit in Kontakt treten könnten damit?
Für mich ist das ein Grauen. Ich habe das bei meinen beiden Kindern Gott sei Dank nicht erlebt. Das mag Glück sein, Überzeugung, Fügung, was auch immer. Dass die beiden also niemals, zumindest habe ich das so erlebt und wir reden viel über auch politische Dinge, die beiden bestätigen das auch. Kontakte haben meine Kinder natürlich auch zu Gott und der Welt, wenn man das so sagen darf, also zu allen möglichen, zu allen Tendenzen, weil das offene Menschen sind, die 22 und 24 Jahre alt sind und die nicht in einem Elfenbeinturm aufgewachsen sind. Also insofern war ich persönlich mit sowas nicht konfrontiert, weder als Jugendlicher selber, noch als Vater meiner Kinder. Und ich bin sehr gespannt darauf, was Sie erzählen. Ein bisschen was kenne ich ja schon. Sie waren schon mal bei uns zum gleichen Thema, zu Ihrer Historie und zum Thema Einsteigen und wieder Aussteigen aus der rechtsextremistischen Szene. Und Sie haben ja heute diese Veranstaltung auch durchgeführt mit den Kindern und Jugendlichen, die Frau Sie, unsere Sozialkunde-Fachschaftsleiterin, Gott sei Dank für diese Schule organisiert hat. Insofern bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie die Kinder und Jugendlichen an dieser Schule mit diesem wirklich wichtigen und ernsthaften Thema konfrontiert haben. Und zwar als jemand, der das nicht einfach aus dem Schulbuch heraus erzählt, sondern, ich denke, Sie sagen vielleicht heute auch leider, aus persönlicher Erfahrung heraus. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf dieses Gespräch, das wir führen werden.
Felix, du hast in einem Interview mal gesagt, dass du als Jugendlicher auf, Zitat, Rebellion aus warst. Jetzt mal ganz pragmatisch gefragt, hat dir die rechte Szene einfach die Plattform dafür geboten damals?
Ja, das ist auch eine Sache, die, wo ich glaube, dass man nicht genug Beachtung drauf legen kann, wenn man mit jungen Leuten über Extremismus und gerade Rechtsextremismus spricht. Die krasseste Staatsablehnung hat man natürlich bei Neonazis, die diesen Staat wirklich am meisten hassen. Und für manche Jugendliche ist das genau das Anziehende. Also, dass die sagen, ja, die wollen ja richtig den Staat abschaffen und die hassen die Politiker, ja, weil die wollen nicht nur ein bisschen was verbessern und so. Und das ist genau der Punkt, dieser wirklich fundamentalistische, gewaltbejahende Systemumsturz, der mich dann tatsächlich daran, wo ich mir dann als Rebell wirklich im wahrsten Sinne dieses Wortes dann vorkam, der wirklich sagt, wir bauen jetzt diesen Staat neu auf und wir verschaffen alles Unrecht weg und wir haben eine komplett andere Meinung, als uns vorgegeben wird und so weiter. Und da bist du so außerhalb in deiner eigenen Sichtweise, dass du da die absolute Rebellion bekommen kannst. Ich habe mich auch als Freiheitskämpfer gesehen. Das ist irre, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
ich komme nachher noch drauf, wie du dich als Jugendlicher heute siehst. In dem gleichen Interview hast du ja gesagt, dass du auf, ja, ich weiß nicht mehr, ob es genau das Wort Schabernack war, aber als Jugendlicher ist man ja oft drauf aus. Klingt für mich, als wäre per se erstmal jeder Jugendlicher gefährdet, von der rechten Seite gefischt zu werden.
Man sieht, dass es so ist, vor allem in Regionen, in denen die rechte Szene stark ist, ja. Weil da ist jetzt nicht unbedingt jemand, nur weil er der Sohn des Bürgermeisters ist, davor geschützt, gleichzeitig mit den Nazis, die es überall im Dorf gibt oder im Ort, die vielleicht die lokale Bücherei machen, die Nachhilfestunden geben, die vielleicht das einzige Unternehmen im Ort noch leiten. Solche Orte gibt es vereinzelt in Deutschland, sehr vereinzelt, muss man sagen, aber sowas gibt's. Und in solchen Regionen sieht man am besten, dass es dann wirklich jeden erwischen kann. Wenn man dieser Ideologie erstmal diesen Raum überlässt, dass sie wirklich überall ist, dann kann sie jeden erwischen.
Was machen die Rechten dann anders? Weil eigentlich kann ja jeder den Jugendlichen Platz für Rebellion geben. Was machen dann die Rechten anders als die Linken oder Mittlere, alle anderen?
Ja, im Moment haben sie es geschafft, dass sie sagen, sie sind quasi die Einzigen, die hier nicht regieren. Also sie sagen hier, wir haben gerade eine Regierung, ich vereinfache das, reproduziere, was die Neonazi-Szene argumentiert. Nicht, dass ich das jetzt so sehen würde. Aber es regiert quasi nach einer langen konservativen Regierung, regiert jetzt gerade ein linksliberales Bündnis. Und das heißt, im Endeffekt können sie momentan wirklich dastehen und sagen, wir sind die Einzigen, die alles anders machen würden. Und das ist so einer der Punkte. Dann haben sie natürlich noch die ganzen Verschwörungstheorien, die sind für verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen interessant. Dann bieten sie auch natürlich dieses ganz einfache Zusammengehörigkeitsgefühl, nehmen natürlich auch Leute mit, die woanders schwer Anschluss finden können. Und da sogar in der politischen Bewegung vielleicht auf einmal einen Posten bekommen und so weiter. Und was ich dann auch nicht unterschätzen würde, ist natürlich das böse Buben-Image. Das gerade für Jungs, die sich ja hauptsächlich, also sind in der Szene sind hauptsächlich junge Männer in der klassischen Neonazi-Szene, gerade bei denen war es vielleicht sogar einfach doch irgendwie cool ankommt. Genau dieses, bloß nicht zu denen, das sind brutale Idioten und so, da geht da nicht hin.
Ja. Jetzt gehen wir mal zurück in deine Zeit bzw. deine Historie. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Sind die Nazis in Dorfen auf dich zugekommen? Na Felix, willst du mal mitmachen bei uns oder hast Bock? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also die Kinder hat sich in München, Dorfen und Erding abgespielt. Also das waren dann zwei Umzüge, die spielten auch dann sicherlich mit rein, muss ich sagen. Also zweimal das Umfeld wechseln, da ist man vielleicht leichter empfänglich. Also das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Jedenfalls, ja, in Dorfen war es so, dass ich die ersten Kontakte mit Neonazis beschränkten sich darauf, dass ich die immer gesehen habe und die dann aber auch tatsächlich einen Brandanschlag begangen haben in Dorfen.
Das ist ja eigentlich abschreckend, oder?
Ja, natürlich war es auch noch mit 12. Und das ist, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, egal wie oft ich drüber nachdenke, ist es immer wieder so unfassbar, dass ich 2-3 Jahre später, aber genau, ich habe dann so eine Sauf-Nazi-Szene gab es da in Dorfen damals und die aber dann eben mit so schweren Straftaten auch aufgekommen sind. Und da funktionierten bei mir die Schutzmechanismen noch und das fand ich durchaus abschreckend, habe mich aber auch da niemals damit auseinandergesetzt. Und das ist wirklich, ich wiederhole es wahrscheinlich 100-mal, dass die ihre Sachen, egal wie bestialisch sie ankommen, positiv formulieren. Das überrascht mich ja heute nicht mehr. Aber das ist so eine Sache. Also das selbst Brandanschläge, da sagt man, ja, sowas wollen wir ja eigentlich gar nicht. Aber uns geht es ja nur um die Verteidigung hier und Verteidigung da und diese permanente Opferrolle, die man herdreht. Und das ist schon, ja.
Was hat dich dann eingefangen, trotz dieses Anschlags? Wenn du sagst, 2-3 Jahre vorher war das für dich noch nicht so toll, dass die da was angezündet haben?
Also man muss dazu sagen, in Dorfen hatte ich in meinem Freundeskreis noch Leute, die ins lokale Jugendzentrum gegangen sind, das ein durchaus linkes, also antifaschistisches Jugendzentrum ist. Und auch Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Mitschüler von mir lebte in diesem Haus, das in Dorfen, wo der Brandanschlag stattfand von Neonazis. Also hat auch selbst Migrationshintergrund, türkischen. Und da war das so greifbar für mich, das heißt, da wäre es wahrscheinlich gar nicht in diese Richtung weitergegangen, kann ich mir nicht vorstellen. 2-3 Jahre später, mit 14, 15 Jahren, passiert dann relativ viel. Es ist alles relativ schnell und man lebt immer in seiner gefühlten Wahrnehmung und da war ich dann in einer Clique, in der sich eben niemand mehr mit Migrationshintergrund, also zumindest nicht mit einem, den die rechte Szene ablehnt, befunden hat und in die sich dann Rechtsrock, also rechtsradikale Musik verbreitet, war die Lieblingsmusik, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam. Auf einmal.
Weil die alle mitgebracht haben, wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber die ganze Clique hat es auf einmal gehört. Und das war der Moment, wo ich mich mit der Ideologie, wo ich zum ersten Mal irgendwie, wo sie es wirklich geschafft haben, dass ich drüber nachdachte, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Vorher habe ich das immer einfach kategorisch ausgeschlossen.
Das war quasi so der Einstieg in die ganze Szene.
Der geistige Einstieg.
Der geistige zumindest. Kommen wir nachher noch drauf. Herr Müller, jetzt habe ich selber keine Kinder, aber wie daten Sie reagieren, wenn Sie mitkriegen? Mein Kind, müssen jetzt nicht eher eine Kinder selber als Erwachsener, mein Kind hört jetzt Rechtsrock und gerät jetzt in diese Szene hinein.
Ich weiß es nicht. Wir haben vor kurzem schon mal den Podcast mit der SMV gemacht und über die hyperkomplexe Situation in der Nahost-Thematik und in der Ukraine gesprochen. Und schon da war mir klar, dass das Fragen sind auf dem Gebiet, die im Grunde nicht zu beantworten sind. Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich würde natürlich das Raster eines studierten Lehrers, eines Oberstudiendirektors ablaufen lassen mit Prävention und Information und Gesprächen und. Wohl wissend, nicht aus eigener Situation, aber von Ihnen oder von anderen Menschen, von denen man auch liest, dass sich da normale Bürger wie ich meistens oder oft die Zähne ausbeißen mit ihren vernünftigen Argumenten und mit ihrer Herangehensweise. Darum glaube ich, dass es, wenn es überhaupt klappen kann, in den Ausnahmefällen, man muss ja auch sagen, dass sich der Neonazi-Szene anzuschließen nicht die Mehrheit der Bevölkerung betrifft, sondern es ist eine Minderheit, Gott sei Dank. Und dennoch, glaube ich, geht es da wirklich um Haltungen, die ganz tief sitzen. Und darum ist Bildung und Erziehung wichtig. Da ist das Elternhaus wichtig, da ist aber auch die Schule wichtig. Und deswegen sind Sie hier, deswegen haben wir Sie eingeladen, deswegen machen wir diesen Podcast. Und wir machen ja auf dem Gebiet der Demokratieerziehung, in das ja dieser Podcast gehört und der heutige Tag, letztlich sehr, sehr viel, um die Kinder zu informieren und zu bilden und zu erziehen in einem Geiste, der ausschließlich auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fußt. Das ist mir ganz wichtig. Und der Rechtsextremismus ausschließt und jede andere Art von Extremismus und Rassismus auch. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ich möchte als Schulleiter, als Bürger mich in einer Gesellschaft bewegen können, wo die demokratische Mitte, das demokratische Spektrum ist vielleicht besser gesagt als Mitte, weil Mitte ist ja schon wieder politisch vorkonnotiert von gewissen Parteien, aber wo das demokratische Spektrum sich miteinander austauscht, klar differenziert zwischen extremen und normalen demokratischen Diskursen und wo Gewalt in jeder Art und Weise ausgeschlossen ist. Das ist mir wichtig, als Lehrer, als Mensch und auch als Vater. Und wie ich darauf aber reagieren würde, wenn ich das konkret erleben würde, das weiß ich tatsächlich nicht.
Das kann wahrscheinlich keiner. Felix, wie haben deine Eltern reagiert, deine Familie?
Ja, die haben im Prinzip vieles, was wir, wenn wir uns heute damit auseinandersetzen, Exit hat auch eine Zeit lang eine Elternberatung dabei gehabt. Da habe ich nicht mitgearbeitet, aber ich habe einiges mitbekommen. Erstmal Haltung zeigen und so weiter, Rückwege nicht verbauen und klar kommunizieren, was das Problem ist. Und so. Also das heißt, meine Eltern haben nicht einfach mich beschimpft, sondern die haben schon genau gesagt, mit dieser Einstellung geht's hier nicht.
Aber es hat nichts gebracht.
Es hat nichts gebracht, weil es auch gar nicht, es kann ja auch nie so theoretisch bleiben, wenn man da Emotionen dabei hat. Und noch dazu bei uns zu Hause, mein kleiner Bruder eben und meine Mutter auch. Also wenn wir jetzt schon mal hier zusammensitzen, meine Mutter hat einen Vater, also mein Großvater, den kenne ich nicht, der war ein nicht weißer amerikanischer Soldat. Ja, und das heißt, sie wurde als Kind noch beschimpft. Also sie wurde als Kind beschimpft mit klaren rassistischen Zuschreibungen, auch wenn sie jetzt eine helle Haut hat. Aber das wusste halt jeder, der amerikanische Vorname und so weiter, der zweite. Und kein Vater mehr da dann und so. Und dann mein kleiner Bruder ist geistig behindert, hat auch diese, genau aus dieser Schiene sind ja die schlimmen Dinge über behinderte Menschen, geistig behinderte Menschen vor allem.
Aber hast du das auf dem Schirm gehabt damals, dass du eigentlich einen Bruder hast, der im Zweiten Weltkrieg von den Nazis, wenn überhaupt, als Versuchsobjekt verwendet worden wäre? Oder hast du das ausgeblendet?
Ich hab's versucht, bestmöglich auszublenden. Aber wenn ich heute ehrlich zu mir selbst bin, habe ich da schon sehr, sehr viel ausblenden müssen. Also das war also zum Beispiel ein Satz, für den ich mich wirklich, weil ich mir den auch selbst zusammengeschustert habe, ein Satz, den ich mir wirklich extrem selber ohrfeigen könnte. Ich habe das irgendwann damit abgetan, dass ich gesagt habe, der Nationalsozialismus ist ja eine Volksgemeinschaft, nichts anderes. Und in einer Volksgemeinschaft wird der Mensch, ist für jeden Mensch ein Platz. So habe ich mir das selber, das muss man sich vorstellen, das steht nirgendwo in der NS-Literatur. Das sowas sind dann einzelne Menschen in dieser Szene, die irgendwo einen Gewissenskonflikt haben, den machen sie mit sowas zu. Und wenn dann neben den Leugnungen doch die einen oder anderen Sachen in Konzentrationslagern und auch außerhalb, muss man ja gar nicht nur da reinschauen, passiert sind, zu weit gegangen, habe ich dann Rechtfertigungen gehabt, wie ja, das war damals ein anderer medizinischer Stand. Also man wusste das damals einfach nicht.
So Ausreden gesucht
da
quasi.
Ja, ja. Und immer so, dass die, ja, selbst wenn da was falsch war, die konnten ja nicht anders. Und so, es gibt ja dann noch schlimmere, was heißt noch schlimmer, es ist eigentlich immer egal, warum man Menschen so ablehnt, aber es geht ja dann auch so weit, dass Leute sagen, ganz so bin ich dann nicht mit, aber die Richtung war dieselbe. Mit dem Beginn des Krieges, der quasi Deutschland aufdiktiert wurde aus deren Sicht, musste man sich ja irgendwie von Behinderten, also nicht von Behinderten sagt man dann gar nicht, sondern man musste ja irgendwie schauen, dass man keinen Ballast mehr, eben, ne, man musste ja den Krieg gewinnen. Und solche Geschichten, und was ich halt noch mehr ausgeblendet habe, war die Geschichte mit meiner eigenen Arisierung, sage ich jetzt einmal. Also einen Aria-Nachweis hätte ich ja nicht bekommen mit.
Gott sei Dank, da warst du ja vor einem Problem gestanden.
Ja, schon. Also das habe ich noch lieber abgestritten, weil da.
Den Bruder.
Genau, also den Bruder habe ich versucht, da selber immer vor mir gut dazustehen auch, und habe da nie einen Konflikt gesehen. Den wollte ich nie sehen. Den mit der Herkunft quasi. Mit dem Aria sein.
So, das in der Szene an ihrer Zeit. Mein Opa ist übrigens.
Nein, dadurch, dass ich ihn nie gesehen habe, konnte ich das ja auch ausblenden. Das hat im Einstiegsprozess okay. Für mich null Rolle gespielt. Meine Mutter kam dann zum Beispiel eben, und da wird es dann sowieso schon emotional eben mit sowas, und hat dann so Sachen gesagt, wie, ja, und was machst du denn, wenn du irgendwann mal ein schwarzes Kind kriegst? Weil es kann ja sein, dass man vom Großvater so DNA-technisch, möchte jetzt nicht zu weit greifen, aber solche Sachen hört man dann immer wieder. Und dann habe ich es einfach für verrückt erklärt und mir gedacht, das kann ja gar nicht sein, und vielleicht war das alles ganz anders, und wer weiß, ob das überhaupt der echte Großvater ist. Also Hauptsache weg damit. Aber es ist lächerlich natürlich, wenn ich das über mich selbst denke, aber es zeigt schon aus, wie mächtig so eine Ideologie ist, dass man versucht, selber da ein Teil von überhaupt sein zu können, auch wenn man es gar nicht ist.
Du hast selber gerade gesagt, da ist einiges lächerlich. Du hast in einem anderen Interview gesagt oder davon gesprochen, dass du damals einen Wahrheitsauftrag hattest. Mit was hast du das dann begründet? Oder war man da in der Situation, oder warst du da in der Situation, das gar nicht begründen zu wollen oder zu müssen, was du da alles erzählt hast und geglaubt hast?
Naja, man wollte schon, und da merkt man schon, ich erzähle da Sachen, die ich so als Jugendlicher so erlebt habe, die teilweise recht typisch sind, aber das Ziel war ja eine Revolution. Also das ist schon relativ klar. Das heißt, ich wollte dann auch andere Leute erreichen. Dadurch hat man es halt schon aufgeklärten Menschen mit einem gewissen politischen Selbstbild leicht gemacht, einen abzulehnen natürlich, wenn ich recht schnell über Israel sprechen wollte und so, wenn man mich kennengelernt hat. Das war mir immer ein Anliegen. Aber diese ganzen Verschwörungstheorien, es war mir wichtig, die zu verbreiten, soweit man es darf. Und gerade zum Beispiel das Verbot der Holocaust-Leugnung in Deutschland, damit argumentieren ja Neonazis dann wieder. Wenn man dann am Infostand sagt, ja, das ist ja verboten, was ihr da gerade andeutet, dann sagt man, ja, deswegen gehen wir ja nicht weiter. Aber der Staat weiß ja, warum er es verbietet, weil er genau weiß, dass sonst und so, weil man denkt, also legt sich das so zurecht, und am Ende lebt man dann quasi in einer Diktatur. So habe ich das wirklich früher gedacht. Das hier ist die Diktatur, und der Hitler gab es da quasi eine nette Diktatur, aber nicht so schlimm wie heute. Und ja, dann will man es auch, das will man auch allen mitteilen, die man da draußen sieht.
Herr Müller, jetzt hat der Felix gerade gesagt, ja, dass da viel Leichtgläubigkeit dabei war, habe ich das jetzt mal so interpretiert, ist der Mensch einfach anfällig für sowas, dass man ganz schnell irgendwelchen Dingen auch nachläuft und auf Züge aufspringt.
Da ist neben Leichtgläubigkeit Sicherheit auch was dabei, was man aus der Psychologie kennt, nämlich sowas wie Rationalisierungen und Objektivierungen, dass man sich die Welt so zurechtlegt, wie man selber glaubt. Oder wie es die Gruppe, die einen umgibt, einen weismacht, und irgendwann ist man dann in so einem Selbstbeweihräucherungszirkel drin, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und dieses Muster kennt man nicht nur aus der Thematik rechts oder links oder sonstigen Radikalismus, sondern das kennt man, wie gesagt, aus der Psychologie, also aus dem Wesen des Menschen heraus. Und das Einzige, was da natürlich, naja, es wird nicht das Einzige sein, was dagegen wirken kann, ist sowas wie Gewissen. Das hat bei Ihnen ja, wenn man Ihnen zuhört, Ihren eindrucksvollen, erschreckenden Worten, aber eindrucksvollen Worten, auch eine Rolle gespielt, weil sich das natürlich gemeldet hat in vielen Fällen, und Sie haben es dann objektiviert und relativiert und rationalisiert. Und was wirkt da noch? Da wirkt auch Bildung und da wirkt Schule. Und da bin ich wieder bei meinen vorherigen Worten, dass wir keine Gelingensgarantie haben, dass das nicht bei einem oder anderen Schüler hier auch passieren kann, in welche Richtung auch immer. Aber wir sollten als Schule das Unsere tun und das Bestmögliche tun, zu informieren, Leute wie Sie einzuladen, authentische Informationen zu geben. Wir hatten bis vor kurzem auch einen Holocaust-Überlebenden immer als Gast einmal pro Jahr an der Schule, der seine Sicht der Erfahrungen aus Auschwitz, als Insasse, geschildert hat, der kann leider nicht mehr reisen. Der ist mittlerweile, er lebt noch, aber er ist mittlerweile zu alt, um hierher zu reisen. Auch das war eine sehr eindrucksvolle Erfahrung für uns, für mich persönlich und auch für die Schülerinnen und Schüler. Und wir sind ja auch eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage, sind auch zertifiziert. Und mein Ziel ist es, nicht dieses Schild nur an der Wand hängen zu haben oder hier die entsprechenden Plakate, die ausdrücken, für was wir stehen und einstehen als Maristengymnasium, sondern das auch mit Leben zu füllen. Und das Leben, das ist im Unterricht. Da steht es in den Büchern, in den Filmen, in den Erzählungen der Lehrer. Und dazu gehören aber auch Personen wie Sie oder der Herr Nauer eben, der als Überlebender des Holocaust bei uns war, zahlreiche Male, und andere Dinge, KZ-Besuche und Informationsmaterialien, die wir, und Veranstaltungen, die wir den Kindern mit auf den Weg geben. Und wir haben ja sogar einen eigenen Hashtag für diese Unternehmungen, Hashtag Demokratieerziehung MGF. Und das ist eines meiner wichtigsten Ziele, dieses Gut, Demokratie und freiheitlich-demokratische Grundordnung hochzuhalten.
Felix, du bist auch als Liedermacher Flex aufgetreten. 2010 habe ich gefunden, hat einmal eine CD gegeben, Bock auf Freiheit. Wie geht's dir damit, wenn du heute deine eigenen Texte liest oder vielleicht die Lieder auch noch hörst?
Also es waren, bevor ich das erste Mal getan habe nach dem Ausstieg, glaube ich, muss ich mal schätzen, ich schätze mal 6 Jahre vergangen, bevor ich, und das auch nicht freiwillig Eigenantrieb, sondern da hat man für eine Dokumentation gedreht. Das war erstmal erschreckend. Also das war.
Hast du gedacht, das bin nicht ich?
Doch schon, das war das Erschreckende. Das bist jetzt du, war die ganze Zeit in meinem Kopf. Und ich wusste, dass ich das bin. Das ist das Problem. Also das und ich weiß ja auch, was noch gesungen wurde. Also das ist ja, das eine war das Album. Das entscheidet man in der rechten Szene so mit dem Aufnehmen quasi. Soll das jetzt ein legales Album werden oder nicht? Will man damit in Deutschland Geld machen oder nicht? Das ist einfach die Frage. Oder will man einfach den Bekanntheitsgrad hoch und hat dann halt weniger Einnahmen, wenn man es auf den Schwarzmarkt haut? Und ich weiß auch noch die Zielgruppe. Das ist das, also ich weiß ganz genau, dass ich diese CD vor allem deswegen rausgebracht habe, weil ich mir dachte, ein Jugendlicher, der genauso drauf war wie ich damals, der die Wahrheit quasi noch nicht findet, der soll da die Tipps bekommen. Und deswegen auch der Name Bock auf Freiheit und so, alles ganz bewusst. Und das ist das, was mich dann wirklich auch so schockiert, dieses Kalkül, wie man da wirklich ganz gezielt sich auch verstellt, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Ich meine, heute würde ich schon sagen, so, wenn du da rausgehst und den Jugendlichen irgendwas erzählst, damit sie ganz was anderes machen, was soll denn das werden? Aber mit dieser Legitimation, der Zweck heiligt die Mittel und so weiter, ja, also mir geht es da nicht gut, um die Frage zu beantworten, aber es gehört dazu leider.
Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich als Schüler damals, dass wir auch gewarnt wurden, auf dem Pausenhof von fremden Leuten CDs anzunehmen, weil das gerade die Zeit Anfang der 2000er war, wo eben aus der rechten Szene begonnen wurde, CDs zu verteilen. Herr Müller, Sie waren ja da schon Lehrer, haben Sie das auch mitgekriegt zu der Zeit?
Ja, das habe ich mitbekommen. Ich war damals ein junger Mann, ein junger Lehrer und diese CDs, gut, jetzt haben wir hier, ich bin nicht ursprünglich aus Furt, aber wohne auf dem Landshut, war an einem auch ländlichen Gymnasium am Anfang und dann in Landshut an einem Gymnasium. Jetzt ist es ein bisschen ländlich geprägt und es war jetzt keine Welle, die reingeschwappt ist, aber wir wurden durchaus auch von der Landeszentrale für politische Bildung informiert darüber, dass solche Materialien verteilt wurden. Heute geht es natürlich auf viel perfidere Art und Weise. Man muss keine CDs mehr übergeben und Radikale von allen Seiten und gerade auch Rechtsradikale nutzen natürlich alle Tools, die sozialen Medien und die das Internet bereithält, um ihre Propaganda, ihre politische Kommunikation, wenn man das mal so bezeichnen darf, möglichst gewinnbringend für sich selbst einzusetzen. Und das ist natürlich eine inhaltlich ablehnende Haltung, die ich da habe, aber handwerklich beherrschen die leider oft ihr Geschäft sehr gut und fischen dann erfolgreich nach jungen oder auch älteren Menschen. Und man muss wissen, wie man diese Tools und diese Instrumente der politischen Kommunikation liest, sie interpretiert, damit man dagegen vorgehen kann. Weil Worte verliert man in manchen Kontexten sehr leicht, wenn aber die Information auf völlig anderen Kanälen, irgendwo im Untergrund oder in irgendwelchen sozialen Gruppen oder Medien verteilt wird, dann können sie reden, was sie wollen. Wenn sie diese Tools nicht auch benutzen und ihre Informationen so streuen, dann laufen ihre vielleicht redlichen Bemühungen ins Leere. Und das, glaube ich, ist die Gefahr die große Gefahr der heutigen Zeit, dass die ältere Generation, die das so hochhalten möchte und den jungen Menschen vermitteln will, auf völlig anderen Kanälen unterwegs ist, wie die jungen Leute. Und da müssen wir als Lehrer uns auch, glaube ich, fortbilden, damit wir verstehen, wo Jugend ihre Informationen herbekommt.
Hast du das damals mitgekriegt, Felix, dass die rechte Szene das so auf perfide Art und Weise und so ganz subtil gezielt eingesetzt hat, diese ganzen Instrumentarien, wie es der Herr Müller jetzt gerade auch beschrieben hat? Ist das in der rechten Szene bewusst, dass das das große Faustpfand ist?
Ja, also man versucht, jeden mitnehmen zu können potenziell. Also man haut erstmal einfach in der Regel was raus und das gerade bei so einer Schulhof-CD, wie es ja damals hieß, diese verteilten CDs, von denen gerade gesprochen wurde und so weiter, da werde erstmal alles Mögliche erstmal angeschnitten, wir sind gut gegen die Bösen und so weiter und kommt's halt erstmal zu uns, dann können wir reden. Und natürlich heute, ja, bei den ganz normalen Plattformen, bei denen wir alle sind, kriegen wir, wenn wir uns über die rechte Szene informieren, danach auch Sachen aus der rechten Szene zugeschnitten und das ist natürlich ein Problem. Und ich finde schon, also ich glaube jetzt nicht, dass eine Lehrkraft jedes Propaganda-Video aus der rechten Szene kennen muss, aber ein Gefühl dafür haben, was da unterwegs ist, sollte man schon jetzt gerade auch beim ganz aktuellen, ohne jetzt komplett abzuschweifen, aber beim aktuellen, bei den aktuellen Geschichten rund um Hamas, Gaza und so weiter, da ist es immer gut, weil oft sich Lehrkräfte dann, also mich auch ansprechen, wenn wir da eben so, also was sagst du dazu, was soll man denn da machen, die sind da auch so emotional und dann, dass man ein Bild davon hat, ja, die schauen diese bescheuerten Videos an, die haben diese Bilder, die sind emotionalisiert, die denken, wenn ihr das anders seht, seid ihr die Täter und so weiter und sich da so reinzufügen, wie emotionalisiert die dann auch werden, natürlich missbräuchlich, auch da von Propaganda, von Terrororganisationen teilweise. Aber und es wirkt dann halt. Und wenn die Emotionen erstmal da sind, wird er kurz noch den Bogen spannen zu Zeitzeugen. Mir wurden auch Zeitzeugen in der rechten Szene vorgesetzt. Ja, dann sitzt da halt eine Frau aus Ostpreußen, die von ihrer furchtbaren Vertreibung erzählt, was ihr da alles Furchtbares widerfahren ist. Und dann kommt eine Woche später noch der Kriegsgefangene und eine Woche später hast du dann so richtig auch schön aufgebaut, wird immer schlimmer, noch einen ehemaligen SS-Mann. Und wenn der dir dann auch noch erzählt, wir wollten nur Freiheit, Recht und Frieden für alle Menschen erreichen.
Dann sagt man, ja, stimmt, richtig und dem richtig, müssen wir
und jetzt, genau, und dann schaust du dem nämlich auch in die Augen und hast dieses Gefühl, das man natürlich versucht, auch bei Shoah-Überlebenden und so weiter zu erreichen, aber das kannst du leider auch mit der Täterseite auslösen und so. Und das funktioniert dann leider.
In der Rückschau, was hättest du dir jetzt in der Nachbetrachtung für dein junges Ich damals gewünscht, dass es gar nicht so weit gekommen wäre, irgendwelche Mechanismen? Oder war das nicht zu verhindern, dass du in die rechte Szene abrutscht?
Also ich würde gern wissen, aber das lässt sich nie rausfinden, ob es verhindert worden wäre, wenn ich gewusst hätte, wie fundamentalistische Ideologien immer funktionieren. Ob ich dann genauso blöd, dumm, naiv, Entschuldigung, dagestanden wäre mit 14 und gedacht hätte, ja, die wollen ja nur Frieden in die Welt bringen. Oder ob ich dann gecheckt hätte, ja, das erzählt's ihr, aber das erzählen halt alle, die wollen, dass wir Jugendlichen damals eben zu ihren Soldaten quasi wollen. Das ist einer der Punkte, dass ich wirklich sagen muss, ich wusste nicht mal, dass es Leute gibt, die den Holocaust leugnen, bevor ich welche kennengelernt habe. So, das ist schon.
Also waren die schneller.
Ja, und da, wo ich mir schon denke, ist das so gut? Oder wäre es nicht besser gewesen, wenn man das nicht früher schon, also ich habe vorher Neonazis abgelehnt, wenn man da nicht schon gewusst hätte, ja, aber die behaupten ja, dass alles ganz anders war und so weiter. Weiß ich nicht. Also sicherlich kommen dann andere trotzdem dann vielleicht sogar früher auf den Trichter und so. Also so ein richtiges Rezept gibt's nicht. Man darf auch nicht vergessen, wie viel Faszination für den Jugendlichen aus ganz anderen Gründen zählt. Einfach nur so die leben ja viel mehr im Jetzt. Also das ist viel mehr dann, das ist gerade die Clique, zu der man gehört und da übersieht man gerne irgendwas, weil
wenn einer die CD mitbringt, dann hört man die.
Ja, dann ist das halt so und dann plappert man das halt nach, obwohl man weiß, dass es anders ist und so. Also das darf man dann auch nicht unterschätzen. Das vielseitige Angebot ist schon fatal im Nachhinein. Also es gibt halt immer noch auch eine große Konzertszene zum Beispiel. Wenn Jugendliche leider sich da interessieren würden, dann werden sie da die Wochenenden voll haben, ihre Stars treffen und so weiter, die sie da in der Szene haben und so. Also das sind schon Sachen, die sind fatal. Aber die inhaltliche Vorbereitung darauf, ja, dass Neonazis von Frieden und Freiheit sprechen. So, das sind so Sachen, also auch Fundamentalisten ganz allgemein, dass die immer damit ankommen. Das hat man ja in anderen Regionen dann auch mit ganz anderen Fundamentalisten und nicht mit der rechten Szene, die aber ganz genauso funktionieren. Also das ist schon eine Sache, ja, da weiß ich nicht, ob es dann anders gelaufen wäre, aber
sprechen wir zu spät drüber mit den Schülern, Herr Müller? Müssten wir im Lehrplan das eher ansiedeln?
Das habe ich mir gerade gedacht, als er das erzählt hat. Die politische Bildung ist, wenn eine Schule sich das nicht insgesamt zum Schulprofil macht, doch relativ spät dran, wenn man den Lehrplan anschaut. Es ist jetzt zwar bei der Lehrplan-Neugestaltung im neuen, neunjährigen Gymnasium ein verstärkter Fokus auf die politische Bildung gelegt worden. Auch das Fach heißt anders. Aber auch das findet relativ spät statt. Und vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die Prägung schon so am Wirken ist oder vielleicht, wo die Unsicherheit bei jungen Leuten am größten ist. Wir haben uns ja gerade vorher spannend unterhalten darüber, war das heute die richtige Zielgruppe? Da gab es Diskussionen, wollen wir es lieber in der 10. oder 11. machen? Wir haben uns jetzt für die 9. entschieden. Ich glaube, dass es die richtige Jahrgangsstufe war. Ich glaube, dass auch die 8. Jahrgangsstufe die richtige gewesen wäre. Vielleicht auch die 7., die 5., 6. würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Da ist das Kind noch zu kindlich. Aber diese Unsicherheiten in der Pubertät und das, die Frage, wo man hingehört, wo man hingehören will oder wo man nicht hingehören kann, obwohl man möchte, das macht natürlich dann angreifbar, die stellt sich in dieser Phase. Und insofern ist es vielleicht, wenn der Lehrplan jetzt so ist, wie er ist, und der hat auch gute Zielsetzungen, geboten, dass wir gerade in der Mittelstufe weiterhin solche Angebote machen, über den Lehrplan hinaus, profilbildend und vor allem mit dem Ziel, den Kindern solche Sachen zu vermitteln, damit sie eben dann das wissen, was sie, wie Sie gesagt haben, leider nicht gewusst haben.
Wenn sich jetzt Eltern oder auch Freunde Sorgen machen, dass jemand in die rechte Szene abgerutscht ist, was sind vielleicht, oder gibt es überhaupt zunehmende Warnsignale, die man beachten könnte als Außenstehender?
Warnsignale, ja, die gibt es natürlich, aber dafür muss man den Menschen irgendwie kennen. Es ist schwierig, das ohne den Fall vor sich zu haben, in irgendeiner Art und Weise dazu was sagen zu können. Bei mir selber war es so, dass ich tatsächlich zu meiner Einstiegszeit, das hat man jetzt hier noch gar nicht angeschnitten, in die rechte Szene war ich ein unglaublich schwieriger Jugendlicher. Also so mit 12, 13 auf einmal zack, bumm, aus einem braven Jugendlichen zu einem richtigen Gestörten, bei mich selber darf ich es ja sagen, geworden. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, es war doch ein bisschen viel.
Was Warnsignale wären, wenn jemand da außen steht und sagt, Mensch, jetzt fängt er an, sich zu, hat auf einmal einen neuen Freundeskreis, der vorher noch nicht präsent war, oder was könnten Signale sein?
Bei mir war es dann eben so, dass die ersten Signale nach außen, außer jetzt meine Eltern, die da ein bisschen wachsam waren, die waren für alle möglichen Leute erstmal positiv. Also auch, ich war dann schon von der Schule, glaube ich, geflogen langsam, oder von der einen Schule geflogen auf die andere und so. Also, und dann auch Lehrkräfte von der alten Schule, die mich in der Kleinstadt quasi getroffen haben und dann sowas gesagt haben wie, ja, du scheinst ja ganz, ganz fit geworden zu sein, so, weil sie mich vorher einfach als Pausenclown nur erlebt haben, der immer durchdreht und Schmarrn macht. Und rumläuft wie sonst wer und auf einmal ordentlich Buch lesen. Einen Ausbildungsbetrieb habe ich mir auch gesucht. Das waren bei mir die Antriebe durch die Ideologie. Du bist jetzt wer, du musst was zeigen, auch du musst auch ein Vorbild für andere sein. Wir müssen die Idee vor anderen immer und so weiter und so weiter. Und das ist dann auch so gefährlich, wenn dann das Umfeld erstmal denkt, so irgendwas hat den positiv beeinflusst und dann merkt man, ach, der ist jetzt Nazi. Okay, das hat dem so viel Kraft gegeben und das kann dann auch wieder von der Seite. Ja, also das ist das. Bei anderen natürlich, klar, wenn jemand eine Wesensveränderung mitmacht oder von gewissen Themen spricht, in der Regel ist es so, dass man eine rechtsextreme Gesinnung nicht wirklich komplett vor dem Freundeskreis verstecken kann und oder möchte. Also
das ist man ja stolz drauf vielleicht und möchte sogar noch andere mit ins Boot holen.
Man möchte ja auch die Leute dann warnen vor den jüdischen Einflüssen, vor Multikulti und so weiter. Und aus dem inneren Antrieb heraus, ja.
Okay, jetzt klingt das für mich, dass wenn der Einstieg relativ unkompliziert war, dass der Nährboden da war, der auf dich getroffen ist, auf den du getroffen bist. Jetzt vermute ich mal, dass der Ausstieg aus der ganzen Szene um ein Vielfaches kompliziert. Aber gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, so, und jetzt ist Schluss mit dieser ganzen, Entschuldigung, Scheiße? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Es gab tausend Momente, in denen ich immer wieder gemerkt habe, es war ein 3 Jahre langer Prozess, muss man sich vorstellen, also 3 Jahre ist ja auch echt lang, in dem ich immer wieder gemerkt habe, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht mehr so wie früher und da waren es viele Sachen. Das sind dann auch Geschichten, wo Ausgestiegene manchmal ein bisschen unglücklich zitiert werden, wenn sie sowas sagen. Wenn man zum Beispiel auf einmal merkt, der Anführer hier in der Region, ich denke auf einmal, das ist ein Idiot. Ja, oder ich will dem nicht mehr herlaufen, der ist ein Trottel. Ja, und,
aber den du vorher nur gefeiert hast.
Genau, quasi. Den man auch nachgeplappert hat. Und das macht so Gefühle, wo man einfach merkt, was ist hier eigentlich gerade los? Warum bin ich jetzt gegen den, obwohl ich eigentlich einer seiner Soldaten quasi bin, um mal in diesem martialischen Sprachjargon auch zu bleiben.
Und das hat 3 Jahre gebraucht, bis das bei dir so gereift ist, Stück für Stück.
Genau, viele, viele Punkte dann auch. Also ganz viele. man hat ja auch so eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was man auf der Straße erzählt und was man wirklich denkt und tut und möchte. Und ich musste durch das ganze Weltbild quasi einmal nochmal durch. Ich musste aber auch dieses nationalsozialistische Weltbild dann mit dem heutigen vergleichen, weil früher war für mich die Gesellschaft das absolute Böse, das man unbedingt irgendwie wegbekommen muss. Und das muss man, das heißt, nicht nur diese Ablehnung des Nationalsozialismus ist dann interessant, sondern auch Frieden mit der Gesellschaft quasi finden und da wieder ein objektives Bild und so weiter. Und das dauert ziemlich lange und da hat man dann quasi an jeder Ecke irgendein Erlebnis, wo man es merkt. Also die Summe macht's aber dann. Das sind nicht die einzelnen.
Okay, trotzdem sagst du in deinen Vorträgen bei uns oder aber woanders, dass trotzdem so diesen einen zentralen Tag schon gegeben hat. Wie kam der dann zustande oder feierst du den halt, dass du sagst, das war mein endgültiger Ausstieg aus dieser ganzen Szene?
Zu feiern gibt es da wenig. Ich hab Respekt vor mir, dass ich es irgendwann durchgezogen habe, den Ausstieg, aber also feiern ist was anderes.
Aber gibt es diesen einen Tag, wo du wirklich dann abgeschlossen hast?
Also ich hatte irgendwann eine Mail an Exit geschrieben. Bis dahin ging es immer mehr zum Ausstieg, durch verschiedenste Punkte. Also ich kann da, ja, wir haben in einem Haus gewohnt, meine Frau und ich dann, die Nachbarn sehr multikulturell und da haben wir uns beide geschämt für unsere
Obwohl ihr noch Mitglied wart in der
Szene. Obwohl wir noch dabei waren, nicht mehr so richtig, aber ich als Musiker natürlich nach außen war ich voll und ganz dabei und so weiter. Das waren auch Momente. Dann war ich in der JVA und habe eine Aussage gegen einen anderen Neonazi gemacht, weil es eine Schlägerei innerhalb der Szene gegeben hat. Da wusste ich natürlich auch, als überzeugter Neonazi wirst du da nicht aussagen. Da ist die Polizei mehr Feind, als jemand in der Szene jemand sein kann. So sieht man es zumindest als überzeugter Rechtsextremist normalerweise. Ja. Und ja, das waren unglaublich viele Momente, die mir das gezeigt haben, dass das alles nicht mehr, dass das nicht passt. Manche Sachen sind mir einfach viel zu einfach auf einmal vorgekommen. Also dieser Judenhass ist mir auf einmal, dafür mag man mich jetzt auch gerne ohrfeigen, aber irgendwie muss man wieder rauskommen. Ist mir irgendwann wirklich zu primitiv gewesen. So blöd das jetzt klingt, ich weiß doch auch nicht, warum das so
macht. Was sagst du da jetzt quasi, oder?
Wie ist mein Weltbild aufgebaut? Also eine Intelligenzfrage an sich selbst, wenn man wirklich denkt, diese Menschen sind an allem schuld.
Ja. Jetzt vermute ich aber mal, dass es nicht reicht, da in ein Haus zu gehen und zu klopfen und zu sagen, so Freunde, also ich bin dann weg. Wie läuft das dann?
Kann man auch machen, die Botschaft wird schon ankommen. Ich würde es halt vorher absprechen mit Exit sozusagen. Also wir haben schon...
Aber hast du dich jemals von der Szene quasi verabschiedet, dass du gesagt hast, ich bin dann weg oder warst du einfach nur mal erreichbar für die?
Beides stimmt. Also ich habe mich im Ausstiegsprozess, das greift jetzt schon sehr tief, oder im Ausstiegsschritt im Finalen, da habe ich zu meinem heutigen Kollegen, der damals eben mein Fallbetreuer quasi war, also nicht quasi war er, habe ich zu dem gesagt, ja, ich möchte mich noch mit Person X treffen. Die haben den dann kurz gegoogelt und gesagt, ja, das ist jetzt keine gute Idee. Aber da habe ich auch schon gemerkt, wie viel Erfahrung hinter Exit steckt. Weil ich hätte erwartet, dass die zu mir sagen, wenn du dich da mit einem triffst, also es ging darum, mich zu verabschieden, ja, dann bist du draußen. So, damit habe ich eigentlich gerechnet bei uns. Aber die haben halt gesagt, gut, wir raten dir davon ab, wir sagen dir, was passieren kann. Es kann für dich sehr gefährlich werden. Wir halten es für eine ganz dumme Idee, aber wir wollen dir nichts verbieten. Deswegen sagen wir dir einfach, wie du damit jetzt am besten umgehst. Und die haben halt dann zu mir gesagt, also mein Kollege vor allem, bitte geh davon aus, dass der nicht mit dir zusammen jetzt aussteigen wird, sondern dass du für den einfach auf eine Feindesliste kommst und so weiter und so fort und sei dann nicht zu enttäuscht und so weiter und so fort.
Ist dir denn nicht nur Abschiedsgeschenk quasi
machen? Ja, genau, also das so war es dann auch. Also ja, habe ich mich mit dem getroffen an einem öffentlichen Ort, selbst auch noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen vorher und dann kurz das gesagt und da habe ich dann auch in dem Gespräch selber gemerkt, wie bei dem, weil das war halt, das hat jeder, der aussteigt, hat eigentlich irgendwo noch einen besten Kumpel. Den er nicht, und das kann vielleicht auch jeder verstehen, wenn man diesen Rechtsextremismus rausnimmt kurz, dass das eine zwischenmenschliche Geschichte ist. Und wenn du deinen guten Kumpel hast, den möchtest du nicht allein da stehen lassen an der Ecke. Den willst du gern bewahren davor. Aber ich habe in dem halt Gespräch wirklich die Macht der Ideologie dann richtig gemerkt, weil ich wirklich, das konnte ich dem ansehen, wie bei dem ein Schalter umgelegt wurde. Ich bin jetzt nicht mehr Freund, ich bin jetzt Gegner. So. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis es funktioniert hat, aber ja. Aber normalerweise gibt es da natürlich keine Verabschiedung. Das war jetzt auch, ich habe so ein paar Sonderdinger immer schon mal ausprobiert. Okay.
Herr Müller, wie wirkt das alles auf Sie, wenn Sie sich die Geschichte dazu hören?
Das haben Sie mir gerade angesehen, gell?
Ja, deswegen stelle ich die Frage.
Das wirkt auf mich ganz eindrucksvoll, weil ich keinerlei Kontakte habe in diese Welt, die Sie gerade beschrieben haben. Die hat mit meiner Welt als Christoph Müller, Mensch, Ehemann, Vater, so überhaupt nichts zu tun. Und das ist eine reine intellektuelle Auseinandersetzung meinerseits mit diesem Thema. Und ich wollte aber schon beim letzten Beitrag sagen, dass mir sehr wohl bewusst ist, und Sie bestätigen das, dass es in diesen Kontexten immer um Emotionen geht. Und das blenden wir Lehrer, nicht nur wir Lehrer, sondern ich glaube, wir Gesellschaft, auch Journalisten, Medien, Politik, sehr oft sehr stark aus, weil wir seit der Aufklärung sehr viel mit Argumenten arbeiten und Dinge wägen, Pro und Contra, tun wir in der Schule auch. Wir machen Schaubilder für Zusammenhänge, die erklären, warum B passiert ist, wenn denn vorher A passiert ist und so weiter. Und das ist alles sehr akademisch und rational und auch richtig natürlich. Und für die Ausbildung oder Bildung an einem Gymnasium oder jeder anderen Schule ist das natürlich wichtig. Aber es muss meines Erachtens über das hinausgehen. Ich habe es vorher bezeichnet mit Haltungen und mit Emotionen, weil natürlich diese Fischer an allen Rändern und gerade am Rechten natürlich sehr geschickt über Emotionen an junge Leute herantreten. Und dann kommen die anderen, also ich sage jetzt mal wir Lehrer oder Ausbilder oder wer auch immer oder Informierende, mit unseren rationalen Argumenten und merken gar nicht, dass da eine Emotionswand vor uns steht, die wir mit unseren Argumenten überhaupt nicht mehr durchdringen. Und da sind wir aber dann schon in einer sehr gefährlichen Situation, weil irgendwann schießen dann Emotionen auf Emotionen. Und dann kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass Radikalisierungstendenzen auf allen möglichen Seiten stattfinden. Und was dann passiert, das wissen wir. Und insofern ist auch da meine Ratlosigkeit groß. Und ich bin sehr froh, dass es nicht nur Leute gibt wie Sie, die glaubhaft sich distanzieren und ausgestiegen sind, sondern auch so Organisationen, für die Sie jetzt ja auch arbeiten und die Sie unterstützt hat, da herauszukommen, weil die die Mechanismen kennen, viel mehr als akademisierte Institutionen wie Universitäten oder Gymnasien. Und ich glaube, dass die wichtig sind, solche Leute wie Sie zu unterstützen, die Seiten zu wechseln und auf die demokratische Seite zu gehen, um jetzt von Ihrer Seite wieder die nachwachsende Generation zu informieren. Ich habe vorher in der Vorbereitung des heutigen Tages auch ein Zitat gefunden, das ich sehr mutig fand, wie ich das überhaupt sehr mutig finde, was Sie machen. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, aus meiner distanzierten Situation. Sie haben bei einer Veranstaltung in Hannover, bei der Gedenkstättenveranstaltung in Niedersachsen gesagt, ein Ausstieg muss reifen, du musst alles hinterfragen, was du in den vergangenen Jahren gedacht, getan und propagiert hast. Das muss man uns mal vorstellen. Du musst schmerzhafte Fehler eingestehen, deinen Freundeskreis verlassen und Verantwortung für Taten übernehmen, auf die du quasi gestern noch stolz warst. Wie wichtig dabei eine vertrauenswürdige und kompetente Begleitung ist, habe ich selbst gemerkt. Zitat Ende, Benneckenstein. Da steckt verdammt viel drin, was man braucht, um da rauszukommen. Und da steckt auch drin, dass man den Mut und die Souveränität haben muss, sein eigenes Leben letztlich so zu hinterfragen, dass man alles das, was man vorher für gut hält, über Bord wirft. Und sie schreiben aber auch, und das ist meine tiefe Überzeugung, und darum glaube ich, sind Familie wichtig, sind aber, es gibt Leute, die haben keine Familie oder keine funktionierenden Familien, sind auch Freunde sehr wichtig und da ist auch Schule sehr wichtig und da sind Institutionen wie die Ihre wichtig, also diese Begleitung, von der Sie gesprochen haben. Das habe ich heute auch in den Begrüßungsworten an die Kinder und Jugendlichen gesagt, dass es nicht nur mit 13, 14 Jahren Leute braucht, die einen begleiten, sondern in jedem Alter, in Ihrem, Sie sind beide jünger als ich, aber natürlich auch in meinem, die einem mal sagen, du pass auf, du bist beim Holzweg, ohne dass man jetzt gleich radikal wäre, aber der Mensch neigt schon dazu, dass er eigene Verhaltensmuster und Denkmuster irgendwann für absolut setzt, gerade wenn man keinen Widerspruch bekommt. Also Chapeau in dieser Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt gehen wir die Geschichte mal weiter. Felix, du hast gerade deine Frau Heidi ja selber angesprochen. Wie hat die reagiert, als du gesagt hast, Heidi, wir steigen aus? Wir hören auf mit dem Ganzen.
Das ist über Jahre hin und her gegangen. Die erste Intention kam von mir eben, das stimmt.
Hat sie dann gesagt, nee?
Das Ding ist, der Begriff Ausstieg, glaube ich, der kam in den ersten ein, zwei Jahren gar nicht. Machen hier nichts mehr, gehen nicht mehr zu so Treffen, hier okay. Und da, zu viel Ideologie, so solche Sachen darüber.
Aber war die gleich dabei, nicht hinzugehen oder hat die ja, nur versucht, dich hinzudrängen?
Am Anfang, also ist jetzt ein bisschen gemein, so einzelne Erlebnisse fallen mir ein, wo sie am Anfang, weil ich damit, also ich kam aus, wir müssen das kurz erklären, die Situation. Ich war zu der Zeit, hat man uns über ein Jahr nicht gesehen oder so, weil ich gerade nach Dortmund gezogen war. In Dortmund die Szene extrem militant und gewaltoffen orientiert, also auch öffentlich. Das ist die gleiche Ideologie wie jetzt hier in München, aber man kann einfach mehr machen als in München, polizeitechnisch und so weiter. Und kam da wieder, war schwer im Streit mit der kompletten Dortmunder Szene quasi. Da ging es auch um inhaltliche Geschichten. Ich würde es jetzt aber nicht zu weit ausführen. Mhm. Und ja, und als wir dann zusammengekommen sind, habe ich gemerkt, so irgendwas passt hier überhaupt nicht. Ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben. Und dann hat sie mal den Satz zu mir gesagt, dass ich ausgerechnet dir mal erklären muss, wie wichtig bestimmte Treffen sind. Ich glaube, es war ein NPD-Abend oder sowas. Das hätte sie auch nie für möglich gehalten. Also richtig als Vorwurf, was bist du für ein schlechter Kerl? Und aber dann muss man auch dazu sagen, dir so, wenn wir jetzt 2 Jahre später gehen, da war sie dann diejenige, die mich irgendwann gefragt hat, so ja, wie lange willst du jetzt eigentlich da noch Auftritte machen in der Szene, also Musikerauftritte.
Die dich eher bestärkt hat, dann auch das zu beenden.
Ja, ja, genau. Also die dann konkret das nochmal angesprochen, nochmal aufgegriffen hat, weil ich weiß nicht, ansonsten war es schon recht lukrativ. Ich war zwar psychisch in einer schwierigen Situation, als ich dann selber im Kopf immer weniger Nazi war, aber die ganzen...
als Musiker als Flexner aufgetreten
genau.
Bist.
Und da halt auch, wenn man dann kurz sagt, bitte alle Handys mal zur Seite, so, dann weiß man, jetzt kommt ein verbotenes Lied und so. Und das, obwohl du in deinem Kopf schon dich kritisch damit auseinandersetzt, dann, ja, das ist schon wichtig, dass da jemand dann da sitzt und sagt, was ist jetzt damit eigentlich? Ja.
Aber ihr habt quasi miteinander den Ausstieg dann geschafft, weil es jetzt, glaube ich, genau. Jetzt 2 Kinder hat verheiratet.
Also es gab dann innerhalb der Szene eine Eskalation, die dann alles auf einen Punkt gebracht hat. Also das war eine Auseinandersetzung innerhalb der Szene.
Okay.
Wo wir die Möglichkeit hatten, es nochmal gescheit zu besprechen. Warum ist es jetzt überhaupt dazu gekommen? Ich wollte eine Aussage, oder ich habe dann auch eine Aussage gemacht eben. Und da waren wirklich die Sachen, ich habe die Aussage auch nach Plan gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie kommst du nicht weiter in deinem Ausstiegswunsch. Mhm. Man kennt sich dann selber auch. Ich wusste halt auch, dass ich konnte einfach irgendwie auch nicht Nein sagen. Ich wollte die Leute nicht enttäuschen, wenn sie mich zu einem Auftritt gefragt haben, als natürlich noch der Ausstieg noch nicht. Danach hat mich keine Auftrittsanfrage mehr erreicht. War dann doch irgendwann vorbei. So erfolgreich war es dann doch nicht.
Bist jetzt auf der Liste der verbotenen CDs.
Sozusagen, ja. Sozusagen. Ich bin schlechte Kunst. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber
genau. Ich mag noch auf was anderes raus. Ihr habt dann irgendwann zu zweit, also du und deine Frau gemeinsam, diesen Ausstieg hinbekommen. Habt dann in einem Haus gewohnt und ich habe irgendwo gelesen, dass dann Sepp irgendwann gegenüber von eurem Wohnhaus ein Hakenkreuz war, wo... Ich glaube, der Spruch drunter war, dich kriegen wir auch noch. Wie geht's einem damit mit sowas?
Also es war am Bahnhof, wo aber wenig, am absoluten Stadtrand von München, wo einfach wenig Verkehr ist, also auch wenig Personen unterwegs und wir kriegen dich Stand dort. Ja, ich war mir sehr sicher sofort, dass ich damit gemeint war. Das war halt kurz nachdem der Ausstieg, ich weiß es da gerade.
Das kann kein Zufall gewesen sein.
Also es war ein zeitlicher Zusammenhang auf jeden Fall zum öffentlichen Ausstieg. Ich weiß aber nicht, ob wir den da gerade öffentlich gemacht haben oder ob ich da dieses Treffen vorher eben hatte mit jemandem aus der Szene. Also das hat sich nicht viel genommen von der Zeit. Ja, wie geht's einem damit? Es kamen jetzt über die Jahre immer wieder mal irgendwelche Botschaften bei mir an. Muss man sagen, das jetzt gerade angesprochen ist schon ewig her. Ne? Ich glaube 10 Jahre oder so könnte das schon her sein. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie ich mich da gefühlt habe, aber ja, man weiß halt, die haben einen schon auf dem Schirm und man weiß, dass man nicht unbedingt von einem Gespenst redet. Also man baut da nicht, wie die Szene einem immer vorwirft, man baut da nicht künstlich irgendeine Gefahr auf, sondern man merkt dann schon, okay, wenn die können, und das ist halt die große Gefahr, deswegen kann man auch sagen, ich mache die Arbeit heute aus Selbstschutzgründen, wenn man der Szene zu viel Raum lässt, geht sie auch dazu über, die Gewalt anzuwenden. Also es ist immer eine Frage, wie weit lässt man, und das ist bei vielen fundamentalistischen Gruppen so, gerade wenn die Gewaltbereitschaft in der Ideologie gegeben ist, dann wird sie, die Gewalt wird kommen, sobald man denen einen gewissen Raum überlässt und dann wird es auch für Leute wie mich dann nochmal gefährlicher.
Jetzt gibt es ja Gegenden in Deutschland, was du mir, glaube ich, beim letzten Mal erzählt hast, du da warst, da kannst du nicht ohne Polizeischutz hin, weil du als Verräter giltst in der Szene. Ist das der Preis, den du zahlen musst? Oder wie gehst du damit um in der heutigen Zeit?
Also ich meide diese Orte dann privat. Also es gibt diese Orte, man muss aber wirklich sagen, das sind ein paar wirklich, wenn man sie googelt, auch ich möchte es jetzt selber nicht machen, die Orte nennen, weil man da auch immer vielen Leuten Unrecht tut, kommt man da recht aber schnell drauf, welche Ortschaften ich da meine. Eine Handvoll Orte durch ganz Deutschland verteilt. Ja, das ist schon ein bisschen der Preis dafür, ja. Andererseits wird mich ja auch nicht jeder kennen, wenn ich es nicht öffentlich gemacht hätte. Dann bräuchte ich, muss ich fairerweise sagen, in einem anderen Bundesland, wo mich jetzt keiner kennt, nicht unbedingt Befürchtungen haben, 10 Jahre nach dem Ausstieg, wenn ich da einfach nur rumlaufe.
Okay.
Und ja, aber es zeigt halt wirklich genau das, was ich gerade gesagt habe. Sobald man, ich habe das dann auch in Dortmund gesehen, als ich in Dortmund eben gewohnt habe, wie die Szene dort viel, viel offensiver mit Gewalt umgeht und auch viel, viel schneller Leute in den Fokus geraten. Ja, während das sich in München damals nur, ohne das jetzt gut zu reden, eher auf die Antifa, die einem gegenübersteht, ja, die man da sieht, als die sich auch präsentieren als Feind quasi.
Das ist schon fast putzig in München quasi, das.
Ja, dahingehend schon, ja, auf jeden Fall. Und da eben nur da oder hauptsächlich da zu der Zeit, es gab auch Terrorismus in München, möchte ich jetzt nicht kleinreden, vorher schon und so, aber zu der Zeit eben darauf konzentriert hat. Und in Dortmund war es dann eben ganz normal, jeder, der irgendwie für eine demokratische Organisation steht oder demokratische Veranstaltungen macht, die sich kritisch mit Demokratiefeinden auseinandersetzen, ist potenziell, läuft Gefahr, ja, abends oder sowas mal besucht zu werden.
Also wir wären jetzt in Dortmund, oder würden wir in Dortmund so eine Veranstaltung vielleicht gar nicht machen an der Schule?
Es gibt Schulen, die machen es dann gar nicht, ja, weil sie genau wissen, das spricht sich dahin rum. Und wenn doch, dann glaube ich halt lieber so, dass man sagt, jetzt nicht unbedingt noch zwei Lehrer hinsetzen in den Podcast, die sich dann noch namentlich dafür verantwortlich zeigen.
Ich bin kein Kenner der nordrhein-westfälischen Szene. Ich glaube, dass man tatsächlich von einzelnen Orten, wie Sie es vorher auch gesagt haben, sprechen muss. Ich glaube nicht, dass also Dortmund oder Nordrhein-Westfalen insgesamt so ist, dass man das jetzt kleinreden muss im Vergleich zu Bayern. Ich glaube, das ist zu pauschal. Aber, und das zeigen ja auch die entsprechenden Statistiken der Innenministerien. Aber natürlich gibt es Orte in Deutschland, die anders gestaltet sind als München. Und trotzdem, wenn Sie die Situation in München beschreiben, dann ist für mich das grausam genug, was Sie da erlebt haben, oder in Dörfern. Wobei München ja die sicherste Großstadt in Deutschland ist. Also insofern bestätigt das ja auch Ihre Aussagen.
Das definitiv. Ich muss auch dazu sagen, also wenn man da von Dortmund redet, dann ist das auch nicht mehr ganz Dortmund, sondern das sind einzelne Straßen. Genau. Und da sind, ich habe ja auch da gewohnt als Münchner, also aus ganz Deutschland ziehen da die Leute auch hin.
Extra, aus der Szene extra nach Dortmund.
Extra dahin. Also jetzt gerade ist der Zuzug nach Dortmund in den letzten 2, 3, 4 Jahren ist nicht mehr so groß. Eher ist da jetzt wieder ein Wegzug da, aber das war jetzt über Jahre hinweg, dass da ganz bewusst auch, ich wurde auch angeködert,
muss man sagen. Ja, man spricht da tatsächlich von kleineren Regionen in Städten. Darum genau, wollte ich nur sagen,
eben wir dürfen nicht zu stark pauschalisieren. Genau, und das ist aber, ja genau. Und Dortmund, Dorstfeld jetzt in dem Fall und noch 1, 2 andere Viertel, wo sie sich am Rande breit machen. Darf man jetzt auch nicht mit dem ganzen Ruhrgebiet auf gar keinen Fall vergleichen. Und wenn man als normaler Mensch nach Dortmund kommt, dann wird einem das vielleicht auch gar nicht erstmal gar nicht so auffallen. Wenn man mein Gesicht hat und mit der Dortmunder Szene komplett verfeindet ist, dann fällt es einem schnell auf.
Konstantin Wecker singt in einem Lied, wenn Sie ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Wie geht's dir damit, heute Nein zu sagen zu der Szene?
Also inhaltlich tue ich das ja ständig. Es ist wichtig, man muss es halt begründen. Ja, und das, gut, das wird ja in dem Lied eigentlich auch einigermaßen gesagt, dass man halt da wirklich reingehen soll. In die Debatte. Ja, man, also nicht nur Nein sagen, sondern immer egal wie mühsam es ist und egal wie oft man schon gesagt hat, Nein, weil, ist halt wichtig.
Also, das finde ich auch. Also, da würde ich Sie ganz stark unterstützen, weil es ist eben genau die Methode, jedweden Radikalismus einfache Antworten zu geben. Und die einfachste Antwort ist ja oder nein. Das überzeugt aber noch niemanden und es greift auch nicht auf die Emotionalität von einem anderen Menschen zu. Wenn ich mir aber die Mühe gebe, mir Zeit zu nehmen, etwas zu erklären, ich spreche bewusst jetzt gar nicht von Argumenten, sondern einfach zu erklären, wie man das empfindet auch, dann ist man nämlich auch schon bei seiner eigenen Personensituation, dann glaube ich, ist die Gelingenschance, dass man jemand anderen vielleicht auch einen Spiegel vorhält und sagt, hast du dir eigentlich überlegt, was du da machst oder was du da sagst? Vielleicht größer. Ich habe vor kurzem was erlebt auf einem mir sehr lieben Platz in München, wo sich neben mich, ich habe auf meine Frau gewartet, die war beim Bummeln, ein Ehepaar hingesetzt hat. Ein ganz normales bürgerliches Ehepaar und die haben dann Parolen geschwungen. Ich zitiere jetzt nicht, gehe nicht ins Detail, das würde zu weit führen. Aber es war erschreckend für mich. Es waren normale Bürger, ein Rentner-Ehepaar. Wohl situiert, so haben sie zumindest ausgesehen, und die haben mich mit Parolen überschwemmt und haben so in einer Haltung mir das erzählt, als hätte ich die auch gleich übernehmen müssen. Also die haben das quasi so ein bisschen vorausgesetzt. Meine erste Reaktion war, ich gehe jetzt, die nerven mich, weil es war Freitagnachmittag, ich hatte frei. Meine zweite Reaktion war, ich schalte jetzt so in der politischen Kommunikation auf Attacke um und argumentiere jetzt als studierter Oberstudiendirektor. Und habe mir gedacht, na eigentlich, die wirken ganz nett, die beiden. Ich verstehe nicht, warum die eigentlich so sind. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du ein bisschen Zeit. Also das ist tatsächlich so in meinem Hinterkopf abgelaufen. Und ich musste natürlich vor den beiden auch keine Angst haben. Weil das ist ja beim Thema Zivilcourage immer so eine Frage. Darf ich mich überhaupt trauen, was zu sagen? Oder begebe ich mich doch sofort in der Gefahr? Dann muss man ja auch als Mensch eine abschätzende Situation einnehmen und vielleicht eher die Polizei rufen, als selber sofort was zu tun. Aber die beiden haben also keine Angst verbreitet, physisch und psychisch auch nicht. Und dann habe ich denen einfach so ein bisschen meine Sicht der Dinge erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind, wie Dinge zusammenhängen und so weiter und so fort. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die einfach auch irgendwelche Ideologien, wer weiß, wo sie sie aufgefangen haben, nachplappern und im Grunde über das, was tatsächlich passiert, über gewisse Daten, die man aber frei zugänglich hat, gar nicht verfügen, weil sie das gar nicht mehr anschauen, weil sie unsere öffentlich-rechtlichen Sender für Propagandamaschinen halten und Staatsfernsehen und Staatsrundfunk und Regierungsmedien und was alles genannt wurde. Und dann habe ich versucht, ihnen das zu erklären. Ich weiß nicht, ob die anders zurückgefahren sind nach Baden-Württemberg, da waren sie her, als sie hergekommen sind. Aber ich würde ihnen da einfach recht geben, mehr Zeit sich zu nehmen, Dinge zu erklären und nicht gleich auf Abwehrhaltung zu schalten. Auch wenn man die inhaltlich ablehnt, die Position, ist es wert, versuchen zumindest, das zu erklären. Auch wenn, und das ist mühsam.
Felix, wie geht's dir damit, wenn du medial mitbekommst, dass scheinbar rechte Tendenzen in Deutschland gerade jetzt wieder ein bisschen zunehmen oder schon mehr werden wieder?
Ja, es ist schon sehr, sehr unschön. Die Sache ist, ich habe das schon früher gesehen, nicht weil ich jetzt hellseherische Fähigkeiten hatte, sondern weil ich als Neonazi eine Zeit lang in Bayern unterwegs war und an Infoständen stand. Das heißt, zu mir haben so unglaublich, und das hat auch immer wieder motiviert, in der Szene weiterzumachen, unglaublich viele Menschen sind vorbeigegangen und gesagt, ihr habt mit so vielen Punkten recht. Mit der Ausländerkriminalität habt ihr recht, mit der EU habt ihr recht und. Da kamen ganz viele Punkte, da gab es noch gar keine AfD. Aber ihr wollt uns wieder in so ein Hitlerland stürzen, ihr wollt wieder Krieg und so weiter. Damit kam man dann nicht gut an. Und da hatte ich, als ich ausgestiegen bin 2011, 2010, muss ich schon selber, Gott sei Dank schon inzwischen so lange her, dass ich es wohl gar nicht mehr genau weiß, wann, da hatte ich dann immer das Gefühl, ja hoffentlich täuscht das, was man da an so Infoständen sieht. Und dann kamen aber auch schon so Studien, das ist ja nicht nur eine Sache, die ich nur gesehen habe, von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel, die Mitte-Studie und so weiter, die ja ähnliche Sachen prophezeit haben. Und ja, es ist tatsächlich, äußert sich schlimmer, als ich dachte. Weil ich gedacht habe, dieses radikal rechte Potenzial ist nicht ganz in der Neonazi-Szene zu finden. Ich dachte, dass die eine klarere Abgrenzung dann doch zum Rechtsextremismus verspüren, der sich mit Hitler und so weiter.
Ja, ich habe die Angst da, dass das noch schärfer kommt als.
Es wird ja zugelassen, das ist das. Also die rechts von der CSU sind, die distanzieren sich überhaupt nicht mehr. Ich will jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm, aber die Gruppierungen, wenn man sie so sieht, da gibt es keine kollektive Distanzierung mehr von nationalsozialistischen Reden.
Was kennen wir da dagegen? Ich weiß schon, dass du nicht das Allheilmittel
haben wirst. Es ist aber schwierig. Die inhaltliche Auseinandersetzung muss man halt immer führen. Das Angebot des Ausstiegs unterstützen. Das macht es ja in dem Fall, in dem ihr uns eine Werbung gibt. Ja, und viel diskutieren, viel reden. Sich vielleicht auch, was vielleicht auch sicher angebracht ist, ist, dass sich Leute an der Politik beteiligen, die gerne möchten, dass wir ein demokratisches System bleiben. Weil man momentan, also ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur ein Gefühl, das steckt keine Statistik dahinter, aber man hat ein bisschen das Gefühl, es gehen gerade vor allem die in die Politik, die das System abschaffen wollen.
Hilft Musik, so wie Konstantin Wecker zum Song, so Lieder zu schreiben, wie ich sage nein? Oder ist es zu brav oder zu wenig?
Es ist, ja, ich weiß nicht.
Man muss die Kultur mehr machen?
Es ist schon wichtig natürlich, dass jetzt, man das einzelne Lied jetzt nicht bewerten, aber dass sich in der Musik- und Kulturszene viele Leute klar positionieren und distanzieren. Das ist erstmal allgemein ziemlich wichtig. Ein solches Lied wird aber kaum jemanden von
der Rechten. Nicht eines, sondern mehr vielleicht.
Ja, auch mehrere nicht. Also es ist ja auch diese Argumentation, ist ja als Kulturschaffender musst du dich ja von rechts distanzieren heutzutage und vielleicht denken die alle ganz anders und jetzt nicht auf Konstantin Wecker wird es jetzt nicht zutreffen, dass man sowas denkt.
Bist du auf den mal getroffen?
Also ich kenne ein paar Lieder, aber ich weiß jetzt auch nicht woher, ob ich das früher irgendwie. Okay.
Ja. Ich möchte noch was ergänzen, ja? Herr Benneckenstein, und zwar, wenn ich mir Ihre Biografie so am Rande jetzt anhöre und auch andere Biografien mir anschaue von Leuten, die da abgedriftet sind in diese Milieus, dann fällt mir auf, verbessern Sie mich, wenn das nicht stimmt, dass einem jungen Menschen, wenn er sowas macht, eines fehlt, und das nenne ich jetzt bewusst einfach mal auch Erfolg, Sinnstiftung, Bestätigung in einem jungen Lebensalter, wo man sieht, dass man, wenn man sich, ich sage jetzt bewusst, was Normales macht und dann bestätigt wird, also Lob bekommt von den Lehrern, von der Familie, Bestätigung bekommt in seinem Fortkommen. Sie haben vorher gesagt, also sie haben dann sich quasi vernünftig angezogen und haben eine Lehrstelle bekommen und jeder hätte eigentlich gemeint, sie wären dann aus der GV raus, dabei war das genau das Zeichen, dass sie irgendwo reingerutscht sind. Das war für mich auch jetzt völlig verblüffend, was sie da erzählt haben. Sie haben aber dadurch eine Bestätigung bekommen, die sie quasi in eine Gruppe sozialisiert hat. Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, in einer immer schwieriger werdenden Zeit, die Gesellschaft ist polarisiert mittlerweile auch in Deutschland. Und das geht auch in Bayern durchaus voran. Vielleicht noch ist es da noch ein bisschen besser als in manch anderen Gegenden. Aber auch wir erleben eine gewisse Polarisierung hier in diesem Land. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass junge Menschen Bestätigung erfahren, Sinnstiftung und dann Emotionen wirken, dass man sich erfolgreich fühlt, dass man weiß, man kann was, man kriegt es bestätigt. Und dann ist vielleicht die Gelingenswahrscheinlichkeit höher, dass man eben nicht sich diesen Kreisen anschließt. Das ist aber eine reine akademische Diskussion, wieder weil ich es nicht erlebt habe.
Weil der Herr Müller jetzt gerade dieses an Kreise anschließen schon gesagt hat, du bist mittlerweile selber Vater von 2 Kindern, glaube ich. Hast du Angst, dass deine Kinder irgendwann in so eine Szene abrutschen? Wahrscheinlich schon, oder? Oder wirst du so viel Aufklärungsarbeit zu Hause leisten,
dass... Ich habe gemerkt, dass das nicht hilft. Okay. Also meine Eltern haben ja schon versucht, uns immer wieder darauf hinzuweisen, dass Rechtsextremismus eine Gefahr ist und so weiter. Ja, also ich setze mich schon damit auseinander. Ich habe da aber auch verschiedene Ideologien im Kopf, weil ich mir jetzt denke, okay, sicherlich würden meine Kinder mir irgendwie was mitteilen, wenn sie jetzt Neonazis werden. Ja, andererseits weiß ich nicht, ob ich den Anfang nicht vielleicht sogar belächeln könnte und dann sagen könnte, reden wir mal drüber, weil ich die ganze Ideologie mal geglaubt habe und das wissen die auch. Mit meinem Nachnamen würde ich auch nicht gern da rumlaufen in der rechten Szene heutzutage und so weiter. Also ich denke drüber nach, ja. Aber das ist auch nochmal so eine Sache, wo ich auch merke, wie Sachen eben emotionalisieren und dann auch schwieriger werden. Also jetzt, seit ich halt Kinder habe, sehe ich halt diesen Aspekt von Fundamentalisten gehen an die Schule, um da irgendjemanden abzugreifen, viel ekelhafter als vorher. Also das war da bei mir selber jetzt die Emotion dabei, weil man einfach diese Kinder sieht, wie sie aufwachsen und glücklich sind und von der Welt nur das Gute, Beste denken und dann halt genau weiß, ja, gibt dem jetzt noch 5, 6 Jahre, dann stehen sie da alle an der Seite und wollen den dann irgendwie weg. Also
okay, was darfst du dir von uns Schulen wünschen, dass wir unternehmen, um einen Einstieg wie deinen vor 25, 20 Jahren zu verhindern?
Ja, Haltung zeigen, offen sein, darüber zu reden. Das geht natürlich an der Schule auch nur bis zu gewissen Punkten, weil der Vorwurf natürlich immer kommt, ja, die wollen ja gar nichts ansprechen, die wissen eigentlich eh, die Gutmenschenlehrer, wie man sie dann nennt, die wissen ja, dass sie im Unrecht sind und die plappern bloß irgendwas nach oder sowas. Das heißt, die Ideologien nicht im Detail braucht man das natürlich nicht. Ja, vor allem, wenn man damit auch immer Leute triggert, die potenziell betroffen sind davon. Mhm. Aber die Ideologien besprechen, die Muster hinter Verschwörungstheorien, Erzählungen, die zu beleuchten, halte ich wirklich für wichtig. Weil die funktionieren immer gleich, ob das jetzt der Flacherdler ist, oder ob das jetzt der Holocaustleugner ist, oder es ist wurscht wer. Die funktionieren immer gleich, sind auf den ersten Blick total irre. Wenn man dann ein bisschen zuhört, merkt man, oh, da ist ja irgendwo Substanz und haben immer diese Feindbilder und führen immer auch direkt zum Ergebnis, wer ist gut, wer ist böse und so. Und ich denke, wenn man das mal verstanden hat, sicherlich kann man dann andere noch interessant finden, aber ich denke, wenn man es wirklich mal innerlich verstanden hat, kann man dann wirklich so eine Sache noch auf den Leim gehen, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss man dann auch wollen. Aber es ist auch kein
Heilmittel. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass man die Mechanismen der politischen Kommunikation verstehen lernt. Und wie man Informationen an Menschen bringt, das kann man auf eine unradikale, normale, politisch-demokratische Weise tun, auch auf geschickte Art und Weise. Und natürlich bedienen sich die Ränder genauso dieser Mechanismen. Und wenn man den Kindern und Jugendlichen und auch den Erwachsenen nicht beibringt, wie diese Mechanismen wirken, dann wird man an den Emotionen dieser Verführer scheitern. Weil wir reden ständig über Gefühle hier. Und ich glaube, dass das genau das Richtige ist. Weil diese Ideologien zwar rational sind, eher rationalistisch und Rationalismen sind, aber weil sie im Grunde den Menschen in seiner Emotionalität abfassen. Und meistens erwischen sie natürlich Menschen, denen es nicht gut geht, die ein Leben haben, das in Unordnung ist, die schwierige Phasen haben. Und da ist es natürlich leicht.
Super Schlusswort, da die sagen, Felix, ganz zum Ende, gibt es was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
Ich glaube, wir haben das meiste schon. Ich glaube, alles, was ich jetzt im Kopf hätte, wurde schon gesagt. Ich gehe mal kurz noch in mich. Also das Einzige, was ich wirklich noch sagen will, ist, weil das hätte ich mir gewünscht, dass ich das gemacht hätte, wenn man wirklich der Auffassung ist, diese Gesellschaft und unser Staat sind so schlecht, dass ich ihn abschaffen möchte, dass man sich dann, wenn das wirklich die universelle Wahrheit ist, die man glaubt gefunden zu haben, dass man sich dann nochmal damit auseinandersetzt, welche Argumente dagegen sprechen. Man hat ja nichts zu verlieren, wenn es wirklich diese einzige gute Sache ist, dann kann man doch nochmal einen letzten Faktencheck machen. Ich glaube, dass der wichtig wäre für viele Leute.
Vielen Dank, Felix, für dieses intensive und ausführliche Gespräch. Ich habe in der Recherche für die heutige Folge mitgekriegt, dass du ein glühender Verehrer eines Münchner Fußballclubs bist, und zwar des TSV 1860 München. Jetzt haben wir zufälligerweise bei uns an der Schule einen eigenen Fanclub für diesen Fußballverein, und ich habe unseren Fanclubleiter, den Herrn Riedl, gebeten, ob er noch einen Fanschall hat, und du kriegst jetzt als vielleicht erster Nicht-Fanclub dabei sei er, als erstes Nicht-Fanclub-Mitglied diesen Maristenschal mit unserem Logo sogar drauf von den Maristenlöwen. Und wenn du das nächste Mal ins Stadion gehst, vielleicht bist du ja übernächstes Wochenende, trag ihn mit Stolz und trag ihn mit Erinnerung.
Mache ich auf jeden Fall, ja.
Ansonsten, Felix, vielen, vielen Dank, dass du da warst, für diese auch sehr persönlichen und intimen Einblicke in dein Leben. Vielen Dank auch für alle da draußen fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wer Ideen hat, wen wir in diesen Podcast einladen könnten, Gäste aus der Schule, aber auch eben wie den Felix Benneckenstein von draußen, meldet euch beim Herrn Müller im Direktorat, bei mir in der erweiterten Schulleitung, weil dann hören wir uns wieder zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Make It Nice MGF. Viel Spaß beim Zuhören, schönen Abend, schönen Nachmittag, wann immer ihr den Podcast hört.